Wir haben eben schon einiges gesungen, wie das letzte Lied, wunderbar großer Erlöser. Und wir singen von Gottes Erlösung, von seinem großen Werk. Aber was ich gerade in der Bibel so wunderbar finde, ist, dass er nicht einfach nur sagt, okay, hier ist meine Anweisung für euch, wie ihr mich ehren sollt. Und das sind die Anweisungen und der Rest ist mir eigentlich egal. Sondern ein Großteil des Wortes Gottes ist die Beschreibung, wie er in Menschen gewirkt hat und wie er eingegriffen hat, wie er auch durch sehr schwere Zeiten dort gewirkt hat. Wir dürfen das lesen. Und die Anbetung ist nicht einfach wie von einem Diktator, der sagt, okay, ihr seid mein Volk, kniet nieder, betet mich an. Sondern es ist von einem Schöpfer, der uns gemacht hat, aber der selber, wie wir eben auch in der Gebetszeit gesagt haben, der selber Diener geworden ist, um sein Leben für uns zu geben. Er gibt nicht einfach nur die Forderung und sagt, hier ist, was ihr machen sollt, sondern er sagt, ich diene euch, ich gebe für euch, ich will euch retten, ich will, dass ihr Gemeinschaft mit mir habt, ich will, dass ihr Freude habt. Und die logische Antwort ist, dass wir ihn loben und preisen. Aber es ist nicht einfach so, oh, das sind wir, die Christen hier, die müssen sich da jeden Sonntag in die Reihe setzen und ein paar Loblieder für Gott singen und dann haben sie ihre Pflicht getan und dann kommt vielleicht was Gutes bei raus. Sondern er sagt, nein, es ist, wenn wir uns bewusst machen, was Gott getan hat, wie er wirkt, wer er ist, was er mit uns weiterhin vorhat, dann soll das aus dem Überfluss unseres Herzens herauskommen. Aber was tun wir, wenn wir in Gefahr sind? Wenn schwierige Umstände kommen? Wenn du vielleicht hier sitzt und du sagst, ey, ich tue mir echt schwer, Gott heute Morgen zu loben. Das, was diese Woche passiert ist, so wie meine Umstände im Moment gerade sind. Nun, bei Tieren wissen wir das, wenn sie in Gefahr sind. Entweder sie laufen weg, sie igeln sich ein oder sie drehen um und greifen an. Das ist ihre instinktive Reaktion. Die ist nicht, was könnte ich jetzt am besten machen? Da kommt ein Bär auf mich, lass mich mal überlegen. Ja, sondern das ist ihre instinktive Reaktion und das ist völlig in Ordnung, so hat Gott sie gemacht. Nun, wir spüren meistens auch einen Impuls, wenn wir irgendwie in Gefahr sind, aber wir sind anders als Tiere. Tiere können nur nach ihrem Instinkt handeln. Wir können anders. Wir können reflektieren, wir können überlegen und dann entsprechend reagieren. Und gerade in solchen Situationen, dass wir wirklich überlegen, wie soll ich jetzt mit dieser Situation, mit der Gefahr, mit den Umständen, mit der Not, wie soll ich damit umgehen? Und auch, wo soll ich einfach sagen, okay Gott, ich will dir vertrauen und wo muss ich auch aktiv sehen werden? Und das sehen wir heute im Buch Esther. Wenn du es aufschlagen möchtest, ist kurz vor dem Psalm, da kommt noch Hiob davor und davor ist Esther. Und sie lebte zur Zeit von Ahasveros im Persischen Reich. Das Ganze ist quasi das bunt gefärbte, war das Persische Reich zur damaligen Zeit. Und sie lebte in Susa, das ist da unten. Dort war sie in der babylonischen Gefangenschaft hingekommen und wohnte dort noch weiter. Das ist, wo die Situation spielt. Und im Kapitel zuvor, ich kann nicht das ganze Buch zusammenfassen, aber in dem Kapitel zuvor hatte Mordechai, ihr Onkel, hatte sich geweigert, sich vor Haman, der war ein hoher Regierungsbeauftragter, hat sich geweigert, sich vor ihm zu verbeugen. Und das hat ihn so aufgebracht, dass er gesagt hat, ich will alle Juden umbringen, im ganzen Reich. Das geht quasi von Afghanistan bis Griechenland bis Libyen in Nordafrika. Das war alles ihr Bereich. Und er sagte, okay, meine Entscheidung ist, ich hasse die so sehr, dass die sich nicht beugen, zumindest der eine nicht. Und er hatte mitbekommen, er tut das nicht aus Überzeugung, weil er Jude ist, weil er an Gott glaubt, dann will ich sie alle vernichten. Und er hatte die Autorität und die Autorität vom König dazu bekommen. Wenn du schon Esther 4 aufgeschlagen hast, ich lese kurz vorher in Esther 3, Vers 13, da heißt es, Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten, vom Jungen bis zum Greis, Kinder und Frauen, an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Habe als Beute zu rauben. Das war die Absicht. Und darüber werden jetzt alle informiert. Es geht durch die Boten in die ganze bekannte Welt, in das ganze Reich. Ja, und die Juden hören das jetzt, und wenn wir sehen, wo das ist, das heißt auch im Land Israel, die schon zurückgekehrt sind, sind Teil dieses Reiches. Ja, und er sagt, jetzt kommt diese Botschaft, ihr sollt innerhalb dieses Jahres komplett alle getötet werden und ich gebe jedem die Autorität, das auszuüben. Was ist unsere Reaktion? Was ist unsere Reaktion, gerade auch wenn das für uns komplett plötzlich kommt? Die Leute haben nicht damit gerechnet. Vorher schien es einigermaßen okay zu sein. Einige durften schon wieder nach Israel zurückkehren. Was ist, wenn plötzlich schlechte Nachrichten kommen? Wenn unvorhergesehene Sachen passieren, engstehende Menschen sterben, eine Krankheit kommt auf uns, die nicht heilbar ist. Was tun wir? Was ist deine Reaktion, wenn du schlechte Nachrichten bekommst? Und wir wollen lesen, was ihre Reaktion war, und das sehen wir in Esther 4, und ich lese die ersten drei Verse vor. Esther 4, Verse 1 bis 3. Und als Mordechai alles erkannte, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche. Und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei. So kam er bis vor das Tor des Königs, denn in das Tor des Königs durfte man nicht mit Sackgewand kommen. Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Ihre erste Reaktion war, sie bringen ihre Anliegen zum Herrn. Mordechai zeigte seine Trauer und er schrie zum Herrn. Du liest das vielleicht und sagst, naja, das ist deren Kultur. Das so, wir sind Deutsche. Wir sind reserviert. Wir würden das nicht so machen. Aber er tat das nicht nur privat und heimlich, sondern öffentlich. Er ging mitten in die Stadt raus und äußerte seine Trauer und äußerte auch sein Gebet. Nun, es ist eine Beschreibung für uns, was er gemacht hat. Es ist nicht zu sagen, okay, wenn du irgendeine Not hast, dann musst du Sacktuch und Asche dir aufs Haupt tun und zum Rathaus runtermarschieren und schreien, dass es dir so schlecht geht. Aber er zeigte durch diese Art und Weise, dass unser Vertrauen nicht in eine irdische Gerechtigkeit ist, sondern in den himmlischen Richter. Das Erste, was sie tun, ist nicht, wir brauchen eine Unterschriftensammlung, um den König zu bitten, dass er es doch nicht tut. Es ist nicht als Erstes, wir protestieren. Das ist ungerecht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wir waren treue Diener gewesen. Sondern das Erste, was sie tun, ist, sie schreien zum Herrn. Und sie bringen ihm ihre Anliegen. Wie sieht es bei uns aus? Wenn wir schlechte Nachricht bekommen, haben wir irgendwie so eine panische Reaktion und sagen, ich muss zuerst mit meinen Freunden telefonieren oder mit der Bank telefonieren oder ich muss einen zweiten Arztbericht bekommen. Oder ist unsere erste Reaktion, ich komme dazu, dass es nicht die einzige ist, aber ist unsere erste Reaktion, Herr, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber ich weiß, du bist da. Und ich bringe dir als Erstes meine Anliegen, weil in dir ist meine Hoffnung. Und du wusstest, dass das jetzt kommt. Und du weißt auch, wie es ausgeht. Und ich vertraue dir, dass du auch jetzt, wo ich es nicht verstehe, einen Plan hast. Und auch die anderen Juden, wir haben es gelesen in Vers 3, sie schließen sich an und auch sie klagen dem Herrn ihre Lage. Und sie schämen sich dessen nicht, obwohl das doch politisch sehr unklug ist, oder? Es gibt gerade einen Beschluss, alle Juden im ganzen Reich sollen vernichtet werden. Und sie gehen öffentlich heraus und klagen und beten in aller Öffentlichkeit, zeigen damit, sie gehören dazu. Wäre doch von der Überlegung her viel intelligenter gewesen zu sagen, na dann verrate ich nicht, dass ich dazugehöre. Dann übersehen sie mich vielleicht. Aber sie identifizieren sich damit. Und natürlich kann man sagen, naja, sie hatten auch keine andere Wahl. Aber ich glaube, sie hatten es schon. Denn sie flohen nicht, sondern sie flehten zum Herrn. Was machen wir? Und Gott zeigt uns einen noch besseren Weg, wie wir auch mit kritischen Umständen, mit schwierigen Situationen umgehen können. Wir lesen in 1. Petrus 5 in den Versen 6 und 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Machen wir das. Dass unsere Reaktion ist, ich bekomme irgendetwas mit, ich habe eine schwierige Situation, zu sagen, Herr, hier sind die Umstände. Nicht um dich zu informieren, weil du das nicht weißt, sondern um dich zu bitten, greife du ein. Und damit bekennen wir auch, wir haben nicht alle Lösungen. Aber ich glaube, Herr, dass du hindurchträgst, dass du einen Ausweg hast, dass du trösten kannst, dass du Weisheit hast, die ich nicht habe, dass du helfen wirst, mit dieser Situation umzugehen. Und er lädt uns dazu ein. Er lädt dich dazu ein. Werfe deine Sorge, deine Umstände, deine Herausforderungen, deine Schwierigkeiten auf den Herrn. Seien es die Nachbarn, seien es die Finanzen, sei es die Erziehung, sei es die alternden Eltern, deine eigene Gesundheit, was es auch sein mag. Und wenn er hier sagt, denn er ist besorgt für euch, dann ist es nicht zu verstehen als Gott macht sich Sorge um uns, sondern er sorgt sich für uns. Und er lädt uns ein und sagt, kommt, ihr dürft kommen, ich bin da. Und wenn du den Herrn persönlich kennst, wenn das nicht einfach nur ist, naja, ich habe irgendwas mal über Gott gelesen, sondern ich weiß, wer er ist, ich habe ihn kennengelernt, dann sollen wir nicht so tun, als hätten wir keine Probleme, aber auch nicht so tun, als hätten wir keinen Helfer. Wenn wir als Christen leben, als jemand, der sagt, ich bin mit Christus identifiziert, Christus ist für meine Schuld gestorben und er hat mir vergeben, sollen wir nicht den Leuten was vormachen und so sagen, naja, glaube an Jesus und du hast keine Probleme mehr. Lies die Bibel. Alle, die dem Herrn gefolgt sind, hatten komplett Probleme. Okay? Es ist nicht, dass wir sagen, dann ist alles wunderbar und du wirst nie wieder krank und hast keine Finanzprobleme mehr oder irgendwas. Hey, das ist nicht, was die Schrift lehrt. Aber wir sollen auch nicht so tun, als hätten wir keinen Helfer. Wir sollen nicht verzweifeln. Deswegen wird es vermutlich in Deutschland weniger so sein, dass wir so klagen, wie Mordechai das getan hat. Weil bei uns würde das so klingen, als wären wir komplett hoffnungslos. Wir dürfen ehrlich vor Gott sagen. Wir dürfen ihm sagen, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich habe keinen Plan. Heißt nicht, du darfst keinen Plan machen, aber es heißt, manchmal wissen wir ja selber nicht weiter. Und es ist nicht unchristlich zu sagen, ich kenne nicht die Lösung für mein spezifisches Problem. Aber es ist gerade der Glaube, der sagt, aber ich kenne den, der mich hier herausführen kann. Und ich vertraue ihm. Ich vertraue, dass er bei mir ist, dass er mich trägt, dass er mich hindurchträgt, dass er bei meiner Familie ist und dass er helfen wird. Das haben sie hier gebetet. Aber bisher haben sich die Umstände noch nicht geändert. Der Befehl ist immer noch der gleiche. Wie geht's weiter? Na, dann lesen wir weiter, Verse 4 bis 8. Und Esthers Dienerin und ihre Eunuchen, das waren weitere Diener, kamen und teilten ihr das mit. Also, dass ihr Onkel da im Tor sitzt, voll mit Sack und Asche. Und sie sandte Kleider hin, um Mordechai zu bekleiden und sein Sacktuch von ihm abzunehmen. Aber nahm sie nicht an. Da rief Esther Hattach, einen von den Eunuchen des Königs, den er mit ihrem Dienst beauftragt hatte, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und weshalb es so sei. Da ging Hattach zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai teilte ihm alles mit, was ihm widerfahren war, auch den genauen Betrag an Silber, den Haman versprochen hatte, in die Schatzkammer des Königs als Gegenwert für die Juden darzuwiegen, um sie ausrotten zu können. auch eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz, das in Susa zu ihrer Vernichtung erlassen worden war, gab er ihm. Die solle er der Esther zeigen und ihr alles mitteilen, und er solle ihr gebieten, zum König hineinzugehen, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Sie hatten jetzt die Situation gehört. Sie haben zum Herrn gerufen. Was tun sie als nächstes? Sie bitten um Unterstützung. Das Gebet war für sie nicht das Ende der Bemühung, sondern der Anfang. Ich möchte das ganz deutlich sagen, das Gebet zu Gott schließt nicht die Bitte um Hilfe von anderen Menschen aus. Manchmal denken wir, oh, das ist dann nicht geistlich genug, wenn ich mir auch ansonsten Hilfe hole. Gott hat es hier aufschreiben lassen. Und bei vielen Sachen ist uns das offensichtlich. Ja, wenn du dir das Bein gebrochen hast, ja, dann können wir für dich beten, aber wir sagen, geh trotzdem ins Krankenhaus. Auch wenn wir andere Probleme haben, ist es nicht, ja, wir dürfen Gott bitten und wir sollen es zuerst tun. Aber es ist nicht, dass wir nicht auch Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. So lässt Mordechai den Erlass der Königin ihr zukommen mit der Aufforderung, bitte du beim König für uns. Gott gebraucht häufig auch Mittel, durch die er sein Werk vollbringt. Er hätte auf das Gebet der Juden ja auch antworten können und sagen können, ja, das kommt von diesem Haman aus und ich lasse ihn einen Herzinfarkt haben, dann haben wir das Problem nicht mehr. Aber hat Gott nicht getan. Er hat nicht auf diese Art eingegriffen. Er wäre fähig, das zu tun, aber er will häufig auch, dass wir uns in seinem Werk beteiligen, dass wir ihm vertrauen, dass wir auch durch die Umstände lernen. Und natürlich konnte Mordechai hier als ihr Pflegevater ein bisschen und als ihr Onkel besonders auf sie einwirken. Aber auch diese Bitte mit der Beziehung zur Königin war nicht genutzt, um einfach persönliche Vorteile davon zu haben. Hey, kannst du ihm mal sagen, mir ein paar Gewänder zu schicken oder ob ich was Besonderes haben kann, sondern für das ganze Volk um Gnade und Bewahrung zu bitten. Und er sagt hier, sie soll hineingehen, um vor ihm, Ende Vers 8, für ihr Volk zu bitten. Das ist schon bemerkenswert, weil ein bisschen vorher in Kapitel 2, als sie zum ersten Mal zum König kommt, hat er ihr gesagt, Esther 2, Vers 10, dass sie das nicht angibt. Mordechai hatte ihr befohlen, dass sie nicht angeben sollte, von welchem Volk sie war. Und hier sagt er so, okay, jetzt aber sag, du bist Jüdin und bitte für dein Volk. Das heißt, wenn sich die Umstände ändern, müssen wir manchmal das Vorgehen anpassen. Ich habe nicht gesagt, müssen wir unsere Überzeugung anpassen, müssen wir den Glauben abändern. Aber wenn sich die Umstände ändern, muss sich manchmal auch, wie wir vorgehen, ändern. Es war vorher nicht klug gewesen, das vorab zu sagen. Manchmal fragen mich Leute auch zu sagen, naja, muss ich bei erster Gelegenheit immer mich gleich als Christ identifizieren? Das mag eine weise Entscheidung sein, kommt auf die Umstände drauf an. Aber es ist nirgendwo verpflichtend in der Schrift gesagt zu sagen, hallo, guten Tag, ich bin Volker, ich bin Christ. Bei einigen Umständen mag das gut sein. Bei anderen sagen sie so, okay, was sollte das? Ja. Esther hat es zu dem Zeitpunkt geheim gehalten. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, das zu sagen. Und dieses Prinzip ist trotzdem auch für uns wertvoll. Weil wir auch sehen, dass manchmal die Umstände ändern sich und man muss Methoden manchmal auch anpassen. Vorher hat sie geschwiegen, jetzt war es die Zeit, was zu sagen. Wir lesen in der Schrift davon, wie sie gefischt haben. Und Jesus gebraucht dieses Beispiel und sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Nun, zur damaligen Zeit haben sie gefischt, indem sie aufs Boot hinausgefahren sind und Netze ausgeworfen haben, mit Gewichten beschwert, die dann runtergesunken sind auf den Boden des Sees. Und dann sind sie ins Wasser gesprungen, haben unten das Netz zusammengeholt und sind wieder hochgetaucht. Das macht heutzutage kein Mensch mehr. Wir fischen immer noch, aber wir tun es auf andere Art und Weise. Und manchmal müssen wir das Vorgehen ändern, aber nicht was wir machen, aber manchmal wie wir es tun. Das war auch hier die Situation. Was hier auch aufschlussreich ist, ist die Art und Weise des Vorgehens. Sie soll zum König gehen und ihn um Gnade für ihr Volk bitten. In der Vorgehensweise sei mutig und dabei respektvoll. Sie soll zuversichtlich hingehen, nicht weil ich bin Königin, ich habe was zu sagen. Wir lesen gleich davon, wo ihr Einwand kommt und sie sagt, selbst als Königin darf ich das nicht. Ich kann nicht einfach so zum König gehen. Es könnte damit enden, dass er mich umbringt. Okay? Der Mut kam nicht aus ihrer Position, sondern daraus zu wissen, Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Unser Mut ist nicht daher, ich bin ja jemand und deswegen kann ich da hingehen und was sagen. Mein Mut, hier vorne zu stehen, ist nicht, ich weiß, wie man das macht und ich habe es gelernt, ich habe studiert, ich bin ja jemand. Mein Mut ist zu sagen, das ist, was Gottes Wort sagt. Und ich gebe das weiter und die Autorität ist darin zu sagen, dies ist, was Gott sagt. Und so sollte sie gehen, zu sagen, Gott möchte dich gebrauchen, sei mutig. Aber gehe auch nicht hin und sag, Gott hat mir gesagt, ich soll dir sagen, lass die Juden am Leben und bring den Haman um. Nun, Mose kam mit ein bisschen anderen Auftrag, die Kinder haben das gerade in der Kinderbibelwoche gelernt. Ja, er durfte hingehen und sagt, lass mein Volk gehen, ich habe den Auftrag von Gott. Hier waren es andere Umstände. Und sie sollte mutig gehen, aber auch respektvoll um Gnade bitten. Wie treten wir anderen gegenüber auf? Sind wir mutlos und sagen, naja, ihr werdet das sowieso nicht erlauben, aber dann habe ich ja mal gefragt. Oder machen wir, das ist verkehrt, das darfst du nicht machen. Du musst so tun, wie ich sage, weil Gott will das so. Auf welche Art und Weise tun wir es? Die Bibel gibt uns eine Vorgehensweise, die zeigt, es ist mutig mit der Zuversicht des Herrn. Kein Selbstbewusstsein in dem Sinne von, ich bin ja jemand, sondern er ist jemand. Und ich gebe das weiter, was Gott gesagt haben möchte. Mut, aber auch respektvoll, gerade Autoritäten gegenüber. Mordekai gibt hier nicht voreilig auf und sagt, na, es ist sowieso alles aus. Der heidnische König wird eh nicht auf uns hören. Aber er übergeht auch nicht seine Autorität und sagt, geh hin, bitte ihn. Und wir werden sehen, was passiert. Und wir wollen weiter hören, was passiert. Und deswegen lesen wir weiter, zuerst die Verse 9 bis 12. Und Hathach kam und teilte Esther die Worte Mordechais mit. Da sagte Esther zu Hathach und trug ihm für Mordechai auf, alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und man teilte Mordechai die Worte Esthers mit. Esther gibt hier also den Einwand zu sagen, auch ich als Königin, ich kann nicht einfach so zum König gehen. War die Kultur damals, waren die Gesetze damals, sie konnte das nicht einfach machen. Sie würde ihr eigenes Leben riskieren. Das ist doch viel zu gefährlich. Und manchmal sehen wir und sagen, naja, das kann man nicht machen. Das macht dir sonst keiner. Das geht irgendwie nicht. Wie antwortet Mordechai? Verse 13 und 14. Und Mordechai ließ der Esther antworten, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt für diesen zur Königswürde gelangt bist. Er beantwortet hier ihre Einwände. Und manchmal haben wir Überlegungen zu sagen, ja, aber wenn ich ein Zeugnis bin, wenn ich sage, dass ich an Gott glaube, dann werden die Leute denken, Punkt, Punkt, Punkt. Dann werden die anderen so und so reagieren. Aber Mordecai erkennt hier, dass die mögliche Führung des Herrn, dass er Esther in ihrer Position zu dieser Zeit gebrauchen möchte. Bis zu dem Zeitpunkt hat sich Esther vielleicht gefragt, warum hat der heidnische König gerade mich zu seiner Frau ausgewählt? Hätte er nicht jemand anders nehmen können? Jetzt habe ich diese ganze Gewissensprobleme und so weiter. Und wir verstehen unsere Umstände nicht immer. Aber wir können in allen Umständen dem Herrn vertrauen. Wir können uns sagen, Gott, du weißt, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich meine Vergangenheit nicht verstehe, auch wenn ich nicht verstehe, warum waren meine Eltern, wie sie waren, warum waren meine Geschwister, wie sie sind, warum sind die Umstände so, warum bin ich in dem Hochhaus groß geworden oder warum gerade in Fürth und, oder wer weiß wo. Ja, warum ist es gerade so, wie es gewesen ist? Aber wir dürfen dem Herrn vertrauen. Und er sagt, Esther, denk nicht nur an dich selber, sondern setze dich für dein Volk ein. Und er zeigt hier ein bemerkenswertes Vertrauen. Er sagt, wenn du das nicht tust, wie ging es weiter? Weil in unserem Kopf wäre häufig, wenn du das nicht tust, dann ist es aus mit uns. Ist das, was da steht? Wenn du es nicht tust, wird Rettung von einem anderen Ort her entstehen. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und uns auch gebrauchen. Und das heißt, unsere Zuversicht in Gottes Zusagen entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Er hat dieses Vertrauen und sagt, Gott wird retten. Aber Esther, geh hin. Das ist, wie Gott wirken möchte. Das ist, wie ich sehen kann, dass er zu seinem Ziel kommt. Gottes Erfolg ist nicht an unseren Gehorsam geknüpft, aber unser Nutzen ist abhängig von unserem Gehorsam. Okay? Gott wird, das ist genau, was sie hier sagt, Gott wird sein Ziel erreichen, selbst wenn wir ungehorsam sind, wenn wir nicht alles tun, was Gott sagt. Gott ist nicht dann so, oh nee, was mache ich jetzt? Volk hat wieder Mist angestellt. Nein, er sagt, ich habe meinen Plan und ich werde ans Ziel kommen. Aber unsere Brauchbarkeit für den Herrn ist davon abhängig, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Er sagt hier, dann wird Gott durch jemand anders retten. Er hat uns seine Verheißung gegeben, dass er noch einen Plan mit uns hat. Und er wird dieses Ziel erreichen. Aber wir dürfen Teil daran haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht einfach nur hier sitzen und sagen, naja gut, Gott wird mich im Endeffekt in den Himmel holen und ja, ich glaube an ihn und damit ist doch alles gut. Nee, ich will, dass dein Leben einen Unterschied macht. Ich will, dass du nicht nur auf der Tribüne sitzt und zuguckst, was passiert. Ich will, dass du aktiv dabei bist. Gott möchte uns gebrauchen. Esther hat sich gesagt, ich bin noch nicht mal im gelobten Land. Ich bin eine Frau von einem heidnischen König. Wie will Gott mich denn gebrauchen? Naja, pass auf, die Geschichte kommt. Und Gott möchte uns gebrauchen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. In den säkularen Geschichtsbüchern ist Esther nicht zu finden. Aber in Gottes Geschichte sehr wohl. Und manchmal, wenn wir diese Entscheidung treffen, für den Herrn zu leben, dann wird es vielleicht nicht die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich ziehen. Aber Gott sieht es sehr wohl. Wofür entscheiden wir uns? Wollen wir den Applaus der Menschen oder das Wohlgefallen Gottes? Gott will dich gebrauchen, wo er dich hingestellt hat. Und das sagt Mordechai hier zu Esther, zu sagen, Esther, du hast dich die ganze Zeit gefragt, warum gerade ich? Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum gerade ich? Und er sagte, für eine Zeit wie diese. Gott hatte seinen Plan und er hat dich schon Jahre vorher dahin gestellt. Und er will dich jetzt gebrauchen. Jetzt ist diese Zeit. Aber er sagte, jetzt darfst du nicht schweigen. Jetzt darfst du nicht den Mund halten und hoffen, dass du irgendwie nicht auffällst. Er sagte, du sollst nicht denken, du wärst in dem Palast sicher, wenn jetzt dieser Erlass ergeht. Nun, wenn es hier sagt, erst einmal zu Esther, sie soll nicht schweigen, dann bedeutet das nicht, okay, ich darf nicht schweigen, also muss ich irgendwie jede Aussage kommentieren. Aber wir sollen uns zum Herrn bekennen. In Matthäus 10, 32 und 33 steht, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das ist, was Jesus sagt. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Für dieses gibt es nicht zu sagen, so eine festgelegte Zeit zu sagen, naja, wenn du einmal eine Chance nicht genutzt hast, dann wird Christus uns verleugnen und sagen, nee, nie gekannt. Okay? Als Beleg dafür brauchen wir nur auf Petrus schauen. Der hat den Herrn, nachdem er 3 Jahre mit ihm gelebt hat, 3-mal verleugnet. Und dann war Gottes Reaktion nicht so, was bist du denn für ein Loser? Ich hatte mehr von dir erwartet. Nein, was tut er? Er kommt nach seiner Auferstehung zu ihm und sagte, Petrus, hast du mich lieb? Er darf es auch 3-mal bezeugen. Und er sagt, okay, jetzt kann ich dich wieder gebrauchen. Ja, also es ist nicht zu sagen, oh, ich habe einmal irgendwie den Herrn verleugnet, indem ich nichts gesagt habe oder indem ich was nicht ganz Wahres gesagt habe oder eine Gelegenheit nicht genutzt habe. Aber wenn wir durchgängig sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun, dann sagt er, naja, dann werden wir vielleicht auch nicht bei ihm sein in der Ewigkeit. Und ja, den Glauben zu bezeugen kann uns etwas kosten, aber auch unsere Rettung hat ihm sein Leben gekostet. Es hätte Esther hier was kosten können. Es hat auf jeden Fall Überwindung gekostet, zum König zu gehen. Aber wir dürfen auch wissen, es hat Gott etwas gekostet, uns zu retten. Wir lesen in Hebräer 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, und damit sind die Menschen aus dem Alten Testament gemeint, ich denke Esther und Mordechai zählen dazu, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Er sagte, damit ihr nicht aufgebt, damit ihr nicht der Verzweiflung anheimfällt. Schau auf Jesus. Er hat sich hingegeben und er tat das um der vor ihm liegenden Freude willen. Was ist diese Freude? Dass eines Tages du und ich und jeder, der an Jesus Christus als sein Heiland glaubt, bei ihm sein wird. Er sagte, um der Freude willen erduldete er selbst das Leid und sagte, doch, ich bin bereit, das zu machen, weil ich weiß, was das bewirkt. Er sagte, denk daran, damit wir nicht so leicht aufgeben. Und Esther sollte hier nicht so leicht aufgeben, sondern sollte zum König gehen. Das war die Aufforderung von Mordechai. Aber er musste ja nicht hingehen. Er durfte nicht hingehen. Was ist mit Esther? Verse 15 bis 17. Da ließ Esther dem Mordechai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Wenn ich umkomme, komme ich um. Da ging Mordechai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Vertraue dem Herrn für den Ausgang. Zu dem Zeitpunkt weiß Esther nicht, wie die Geschichte ausgeht. Aber sie ist bereit, das Risiko einzugehen, gegen das Gesetz zu handeln, um sich für ihr Volk einzusetzen. Und diese Aussage, naja, wenn ich umkomme, so komme ich um, ist kein Fatalismus, sondern ein Vertrauen in den Vater. Es ist nicht, naja, passiert sowieso, was passiert. Weil dann hätte sie auch einfach in ihrem Teil des Palastes bleiben können und sagen, Gott tut sowieso, was er tut. Und es ist ein Vertrauen in Gott zu sagen, okay, es ist in deiner Hand, was passiert. Und weil ich dir vertrauen kann, werde ich hingehen und werde das tun, worum Mordechai mich gebeten hat. Aber bevor sie hingeht, fordert sie alle auf und schließt sich selber damit ein, 3 Tage lang zu fasten und zu beten. Esther ist bereit zu gehen, aber nicht ohne Gottes Segen. Und deswegen auch für uns die Aufforderung, wir sollen gehen. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Aber nicht ohne Gebet. Nicht in eigener Kraft, nicht, oh, jetzt habe ich eine Idee, jetzt bin ich gerade motiviert, jetzt probiere ich das mal. Weil dann wird es schief gehen. Und wir sehen im weiteren Verlauf, wozu wir nicht kommen werden, aber du kannst gerne nochmal den weiteren Verlauf der Geschichte lesen. Dass sie dann hingeht, sie darf zu ihm kommen, Bitte wird quasi gewährt und sagt, okay, Königin, worum bittest du? Und etwas in ihr sagt, im Moment kann ich nicht. Und bittet darum, am nächsten Tag nochmal das Gleiche zu machen und erst dann das zu sagen. Weil Gott erst noch wirken muss. Ich verrate nicht, warum das der Fall ist, lest selber. Aber was wir sehen ist, Gott hat es unter Kontrolle. Und deswegen zu sagen, Herr, es ist nicht, ich gehe dorthin und ich werde jetzt diese Worte sagen oder ich werde über meinen Anwalt das sagen lassen oder ich werde jetzt Beschwerde einlegen und dann wird es gelingen. Unser Vertrauen ist nicht darin, was ich tue und auch nicht so sehr zu sagen, naja, wenn ich recht habe, dann wird das schon irgendwie sein, weil deutsche Gerichtsbarkeit wird schon funktionieren. Unabhängig von dem, was du von der deutschen Gerichtsbarkeit denkst, sie hatte kein großes Vertrauen in die persische Gerichtsbarkeit. Das Vertrauen war nicht darin, die Leute werden schon richtig entscheiden. Ihr Vertrauen war darin zu sagen, Gott, auch wenn das im Moment völlig hoffnungslos aussieht, ich weiß, du hast Verheißung gegeben und ich kann dir vertrauen. Und diese Verheißung, die du gegeben hast, dass du einen Plan für dein Volk hast und dass wir wieder in deiner Gegenwart wohnen werden. Das gilt auch mir. Wie du das erreichst, keine Ahnung, aber wir vertrauen dir und ich werde tun, was dazu beiträgt. Und auch Mordechai ist nicht zu stolz zu sagen, war mein Plan. Oder, hey, ich habe dich großgezogen, du hast mir gar nichts zu sagen, selbst wenn du jetzt Königin bist. Sondern sagt, er tut nach ihrem Befehl. Er folgt darauf und sagt, ja, das ist die richtige Entscheidung. Ich werde auf diesen Rat hören. Was wäre geschehen, wenn sie nicht gebetet hätten? Das wissen wir nicht. Aber wir lesen, was Gott getan hat, weil sie so vorgegangen sind. Der König hört auf Esther, die Juden werden bewahrt und Haman wird bestraft. Und die Juden feiern das bis heute an einem Fest, das Purim heißt. Natürlich ist das ein historischer Bericht und keine Vorschrift, wie wir Politik machen sollen. Du kannst auch daraus nicht ableiten, dass du in einem Schönheitswettbewerb teilnehmen sollst. Das ist, was Gott damals gebraucht hat, um sie an den Ort zu bringen. Aber deswegen sage ich, das ist eine Beschreibung, keine zu sagen, oh, da war das auch in der Bibel. Aber das Buch Esther zeigt uns, wie Gott sein Volk bewahrt und sein Versprechen treu bleibt, selbst wenn der Feind mächtig ist. Und das dürfen auch wir lernen. Sagen, Gott bewahrt, er erfüllt seine Versprechen, er ist treu zu seinen Verheißungen. Wir sind nicht Israel, aber das, was Gott uns versprochen hat, das gilt auch uns. Und er hat versprochen, sagen, wer an mich glaubt, dem schenke ich ewiges Leben. Und das ist nicht nur irgendwann einmal, sondern es ist eine neue Art von Leben. Er sagte, dann bin ich bei euch und werde euch nicht verlassen in Ewigkeit. Und das gilt auch für jetzt. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist, was Gott verspricht und wir dürfen auch ihm dabei vertrauen. Interessant beim Buch Esther ist das etwas, was einzigartig in allen Büchern der Bibel ist. Esther ist das einzige Buch der Bibel, in dem Gott nie erwähnt wird. Es wird gebetet, es wird geschrien, aber es steht nie und der Herr antwortete. Gott wird nicht erwähnt. Aber wenn wir das lesen, sagen wir, okay, aber da hat er eingegriffen, da hat er geführt, das hat er gemacht. Und das ist doch so, wie es bei uns ganz häufig ist. Wir sehen Gott nicht und es ist vielleicht nicht auch dieses, da war eindeutig, ich habe darum gebeten und dann, bitte Herr, gib mir Weisheit bei dieser Prüfung und plötzlich kam eine Hand vom Himmel und hat für mich die Klausur geschrieben. Wäre super, oder? So ist in der Regel nicht, wie Gott beantwortet. Aber er gibt uns die Weisheit und er erinnert uns. Und man kann nicht sagen, ja, Gott hat eingegriffen. Aber wenn man auf das Ganze schaut, zu sagen, natürlich hat Gott eingegriffen, weil sonst wäre nicht passiert, was passiert ist. Und das dürfen wir auch für uns mitnehmen. Man könnte das Ergebnis dem Wirken von Esther und Mordechai zuschreiben. Aber wenn man das Ganze liest, zu sagen, nee, die hatten gar nicht die Autorität und die Macht dazu. Die Rettung kam nicht von Esther, aber die Rettung kam durch Esther. Wenn jemand anders gerettet wird, dann kommt nicht die Rettung von dir oder von mir, aber durch dich und durch mich. Jesus Christus hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Er ist der einzige Retter. Aber er möchte dich und mich gebrauchen, auf ihn zu verweisen und zu sagen, pass auf, ich kenne vielleicht nicht all deine Umstände. Ich weiß nicht, was dein Herz beschwert, aber ich weiß, dass Gott sich kümmert und dass er die Umstände kennt und dass du ihm nicht egal bist, dass deine Herausforderungen ihm nicht egal sind, dass er dich liebt, dass er dich so sehr liebt, dass er für deine Schuld gestorben ist und er dich bei sich haben möchte in Ewigkeit. Bedingung ist, erkenne das an. Erkenne, dass es nicht deine Werke, nicht deine Gerechtigkeit, nicht deine Güte ist, dein Gutsein, gut genug sein für Gott, sondern dass wir seine Vergebung brauchen. Und wenn wir das erkennen und bekennen und sagen, Gott, ich brauche dich, dann hat er versprochen, dass er uns vergibt, dass er uns reinigt und dass er bei uns ist. Aber wir sollen es in Anspruch nehmen. Esther hat gesagt, okay, ich werde gehen. Und ich werde darauf vertrauen, dass Gott eingreift. Und so sollen wir lernen. Gott gebraucht die Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und die Frage an uns ist, wofür hat Gott dich zu dieser Zeit an diesen Ort gestellt? Erinnerst du dich an diese Aussage von dem Text? Wer weiß, wer erkennt, war meine Übersetzung, ob du nicht für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. Du sagst, ich habe keine Königswürde. Nee, ich auch nicht. Aber wer weiß, und das hat, auch dieses sagt, Mordechai wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Er sagt, wer weiß, ich nicht. Gott weiß es. Wer weiß, wozu hat Gott mich zu dieser Zeit in diese Wohnung, in diese Beziehung, in diese Familie, in diese Klasse, in diese Firma, in diesen Verein gestellt. Und ich bin bereit, mich zu identifizieren, zu bezeugen und zu sagen, Herr, hier bin ich, lass mich zu dieser Zeit nicht schweigen. Wie gesagt, heißt nicht, du musst bei jedem Mal, wenn du jemanden triffst, was sagen. Aber zu sagen, ich stelle mich zur Verfügung. Herr, wenn du möchtest, gebrauche du mich. Bist du bereit dazu? Bist du bereit, wie Esther, zu sagen, okay, selbst wenn das mich was kosten kann, Christus hat sich nicht geschämt, zu kommen und zu sagen, ich komme für dich. Und ich bin für deine Schuld ans Kreuz gegangen, nicht für seinen, er hat nichts verkehrt gemacht. Verlästert, angespuckt, all diese Schmerzen zu erleiden, von Gott verlassen zu sein, damit er uns retten kann. Identifizieren wir uns damit? Oder sagst du, schade für ihn, ist mir egal. Bei Esther wäre es, wenn du dich nicht damit identifizierst, glaube nicht, dass du gerettet wirst. Wenn wir nicht an Christus glauben, Wir haben keine Rettung. Egal wie lange du in die Gemeinde gehst, egal wie viel du spendest, egal wie gut du bist, Rettung ist nur in Jesus Christus. Und wenn du das kennst, dann lass uns dazu bekennen. Lass uns anderen sagen, hier ist die Hoffnung. Hier ist, wo ich Vergebung habe. Ich bin nicht besser als du. Aber Christus hat mir vergeben und er möchte dir vergeben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir sehen dürfen, wie du immer wieder eingegriffen hast. Und hilf uns zu sehen, dass du heute wirkst und dass du uns gebrauchen möchtest. Und dass wir wie Esther uns zur Verfügung stellen und sagen, okay, was es auch kosten möge, wenn ich sterbe, dann sterbe ich, aber ich werde gehen. Und ich werde nicht schweigen. Ich werde dich bezeugen. Ich werde es mutig, aber auch respektvoll machen. Und ich werde darauf vertrauen. Mein Leben ist in deiner Hand. Meine Zukunft ist in deiner Hand. Und Herr, ich bete, wenn jemand hier ist und vielleicht gerade in einer solchen Situation ist, wo er denkt, ich weiß nicht ein noch aus, dass wir heute neuen Mut schöpfen. Sagen, du bist immer noch da. Und du bist der Ausweg und unsere Hoffnung. Und ich bete für uns, die wir dieses Vertrauen haben, dass du uns hilfst, nicht zu schweigen, wie wir am Anfang gebetet haben, gerade auch in dieser Vorweihnachtszeit, auf dich zu verweisen und zu sagen, ja, ich gehöre dazu. Ich bin einer von diesen, die an Jesus Christus glauben. Ich bin einer von denen, die diese Hoffnung haben, dass dieses Erdenleben nicht alles ist. Und ich bin erneuert und ich habe eine lebendige Hoffnung und ich vertraue darauf und ich lebe dafür, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So wollen wir uns dir anbefehlen, um dein Wirken bitten, um diese Hoffnung bitten. Und dass wir das nicht nur dazu stehen, wenn wir uns hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst versammeln, sondern dass du uns gebrauchen kannst, dort, wo du uns hingestellt hast. In Jesu Namen.